Auch von meiner Seite aus möchte ich alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Abend. Ich freue mich, dass heute der Saal wieder so schön gefüllt ist. Und ich möchte auch gern noch darauf hinweisen, dass wir weitere Einladungszettel draußen haben. Man kann gern noch andere mitbringen. Wenn du an jemanden denkst, für den das auch ein interessantes Thema wäre, einige Einladungszettel sind noch da. Morgen Abend haben wir das Thema Mein Leben braucht einen Neuanfang. Ein paar Ansagen vorweg, bevor wir so richtig starten. Ich habe mir vorgenommen in diesen Tagen, dass ich in meinen Vorträgen die Du-Form wählen möchte. Und ich denke, das ist ein bisschen einfacher, ein bisschen persönlicher. Bedeutet natürlich nicht, dass ich das dann im persönlichen Gespräch dann genauso machen werde. Und dann möchte ich noch auf eine weitere Versammlung hinweisen. Und zwar lade ich alle ein zu einem weiteren Thema. Wenn wir mit unserer Veranstaltung heute Abend fertig sind und sie wurde beendet, dann machen wir eine kleine Pause von ein paar Minuten und danach möchte ich ein zweites Thema anbieten für alle, die Interesse daran haben. Bei diesem zweiten Thema spreche ich dann über die Frage, wie treffe ich eine Entscheidung für Jesus. Wir haben schon gemerkt, dass es in diesen Tagen immer wieder um Jesus geht. Wir sprechen immer wieder über Jesus, der eine so große Bedeutung für uns alle hat. Jesus ist in diese Welt gekommen, um für unsere Sünden am Kreuz auf Golgatha zu sterben, um unsere Schuld auf sich zu nehmen, damit wir Vergebung unserer Sünden haben können. Er möchte, dass wir Gottes Kinder werden, und dass wir einmal bei ihm im Himmel sein werden. Von uns wird erwartet, dass wir unser Leben Jesus anvertrauen. Und das muss einmal in unserem Leben einen Tag geben, an dem wir auch diese Beziehung zu Jesus festmachen, klar machen, an dem wir einen Bund schließen mit Jesus oder ganz einfach gesagt Ja sagen zu ihm und eine Entscheidung für Jesus treffen. Wie geht das? Es geht also nicht um die Frage, wie werde ich Mitglied einer Kirche, dieser oder jener. Darum überhaupt nicht. Es geht um meine Beziehung zu Gott und um meine Beziehung zu Jesus. Wie kann ich die festmachen? Wie kann ich in Ordnung kommen mit Gott? Ich lade alle dazu ein. Ob du vielleicht das schon mehrere Male gehört hast, wie das geht, einfach wiederzukommen, dabei zu sein, das dir nochmal anzuhören. Oder wenn du zum ersten Mal hier bist und du hast noch nie etwas über diese Frage gehört, auch dann einfach zurückzubleiben. Und vielleicht gibt es sogar jemanden hier, der sagt, also das möchte ich gern erleben. Ich möchte auch eine Entscheidung für Jesus treffen. Dann natürlich auf jeden Fall. Dann bist du hier genau richtig. Also ich lade jeden dazu ein, zu der zweiten Versammlung, gleich im Anschluss an dieser, dann hier zu bleiben. Unser Thema heute Abend lautet, mein Leben hat manche Tücken. Warum erlebe ich so viel Leid? Leid und Tod sind unsere ständigen Begleiter. Sie sind immer da, um uns herum. Und wir haben immer wieder Begegnungen damit. Wir gehen durch viel Leid hindurch. Und die Frage, die taucht immer wieder auf, warum? In der Zeit jetzt gerade gegenwärtig gehen wir durch die sogenannte Corona-Krise hindurch. So manch einer ist an diesem Virus erkrankt. Beim einen hat es einen leichten Verlauf, bei einem anderen einen schwereren Verlauf. Und es gibt auch sogar einige, die sind an dieser Krankheit verstorben. Aber selbst die, die die Krankheit nicht haben, müssen gewissermaßen darunter leiden. Der eine muss vielleicht Kurzarbeit machen, hat weniger Einkommen als vorher. Jemand mag vielleicht sogar seinen Arbeitsplatz verloren haben. Manch ein Geschäft kämpft um das Überleben. Und viele andere Menschen sind da, die leiden an großer Einsamkeit, weil auf einmal die Abstände so groß werden zu den anderen. Und ganz besonders ältere Leute haben es in dieser Zeit gar nicht leicht. Und immer wieder taucht die Frage auf, warum muss das alles sein? Und dann gibt es natürlich andere Dinge, die weit weg irgendwo passieren. Irgendwo passiert ein Erdbeben, ein Schiffsunglück, ein Waldbrand, eine Überschwemmung, irgendeine Naturkatastrophe. Manches passiert irgendwo und das ist weit weg. Es betrifft uns nicht so direkt. Und wir hören das, nehmen es zur Kenntnis. Ja, das ist passiert, das ist schlimm. Ja, das ist wirklich schlimm, ist traurig. Aber dann, wenn es uns trifft, dann wird die Frage noch aktueller und noch brennender. Und so manch einer kommt dann in dieser tiefen Krise zu dem Punkt, dass er Vorwürfe an Gott macht. Und man sagt, oder manche sagen, ja, wenn es einen gerechten Gott gibt, einen liebevollen Gott, dann kann er so etwas doch nicht zulassen. Und weil es jetzt dieses Leid in der Welt gibt, kommen diejenigen dann zu der Schlussfolgerung, dass sie sagen, es kann keinen gerechten und liebevollen Gott geben, sonst würde er das Leid gar nicht zulassen. Und dann gibt es andere, die gehen sogar noch einen Schritt weiter und die sagen, wenn es einen Gott gibt, dann darf er kein Leid zulassen in dieser Welt. Aber da es Leid und Tod in dieser Welt gibt, kann es keinen Gott geben. Und das sind natürlich ganz heftige Vorwürfe, ganz heftige Aussagen. Und da müssen wir uns Gedanken drüber machen. Was sagen wir dann in solch einer Situation? Ganz wichtig ist, das muss ich gleich vorweg sagen, wir haben bei weitem nicht alle Antworten. Ich habe schon lange über dieses Thema nachgedacht und mich damit beschäftigt, immer wieder. Und ich muss zugeben, wenn dann jemand vor mir steht und klagt Gott an und jemand zählt so viele Dinge auf, die ihm passiert sind und begegnet sind und fragt immer, warum, warum, warum? Und dann stehe ich da und ich muss mir sagen, ich weiß es nicht. Woher sollte ich das auch wissen? Es gibt so viele Dinge, die wissen wir nicht und da haben wir keine Antwort drauf. Aber es gibt auch Dinge, die wir wissen. Und darum können wir heute Abend auch dieses Thema ansetzen. Also heute Abend möchte ich nicht über irgendwelche Spekulationen sprechen, sondern ich möchte über solche Dinge sprechen, die wir wissen. Und da möchte ich zunächst einmal 4 Punkte nennen, die alle mit Gott zu tun haben. Menschen greifen Gott an und geben ihm die Schuld. Und da möchte ich 4 Aussagen machen, die wir ganz sicher treffen können. Und zwar, die erste Aussage lautet, Gott ist viel größer als das Leid und die Not. Er hat die Macht, es zu verhindern. Immer wieder sagen wir uns, hätte Gott nicht, hätte er nicht eingreifen können, hätte er das nicht verhindern können. Ja, Gott ist größer als das Leid. Gott hat die Macht. Und das ist eine ganz wichtige Aussage, dass wir das wissen. Gott ist größer als all das Leid, das es gibt in dieser Welt. Das Zweite, er hat auch die Macht, das Leid zuzulassen, weil Gott größer ist als das Leid. Und das Dritte, Gott ist in der Lage, uns die Kraft zu geben, das Leid zu ertragen. Es gibt eine Bibelstelle, in der es heißt, dass Gott keine Versuchung an uns herankommen lässt, die so groß ist, dass wir sie nicht ertragen könnten. Das Leid, das an uns herankommt, das Gott uns zumutet, geht nur so weit bis zu dem Maß, was wir auch tragen können. Und Gott weiß das. Und die 4. Aussage, Gott kann das Leid gebrauchen, damit es seinen Zielen und dieser Welt dient. Also Gott kann das Leid zum Guten gebrauchen, damit es seinen Zielen dient. Und da möchte ich gleich anknüpfen an Wilhelm Busch. Ich habe nicht gewusst, dass dieses Buch heute vorgestellt wird, aber das passt ja ganz wunderbar. Dieser Pfarrer, der unter Bergarbeitern gearbeitet hat, der hat tatsächlich so manches Leid erlebt. Da gab es jemanden unter den Bergleuten, der hat unter Tage gearbeitet Und dann kam ein Stein, der fiel ihm auf den Rücken und zertrümmerte sein Kreuz. Dieser Mann war fortan querschnittsgelähmt. Als es ihm dann wieder etwas besser ging, entschied sich Wilhelm Busch, ihn zu besuchen, um einmal mit ihm zu reden. Und wie es unter den Bergarbeitern vielleicht fast üblich war, es war ein schlimmer Besuch. Es wurde dort gespottet, es wurde dort gelästert. Und als er reinkam, haben die Leute über ihn geschimpft und gespottet. Wo war dein Gott, als mir der Stein in den Rücken fiel? Warum schweigt dein Gott? Und es wurde geschimpft und gelästert. Der Pfarrer kam kaum zu Wort. Er konnte kaum etwas sagen. Er musste den Ort wieder verlassen. Traurig ging er weg. Es gab dann einen Männerkreis, wo man eine Bibelarbeit gemacht hat. Dort erzählte er ein bisschen von seinen Erlebnissen. Und es dauerte nicht lange. In der nächsten Woche, da brachten die Männer aus dem Männerkreis diesen gelähmten Mann mit in die Versammlung. Ob er wollte oder nicht, ist nicht so ganz klar. Vielleicht haben sie ihn überredet. Er sollte doch mal da sein, dabei sein. Ein Mann, der so viel Groll in seinem Herzen auf Gott hatte. Und an diesem Abend hatte der Pfarrer Wilhelm Busch einen Bibelvers, über den er sprechen wollte. Und dieser Vers, der heißt so: So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wow, was für ein Vers. Gott hat die Welt geliebt. Gott liebt die Welt, jeden einzelnen Menschen. Und das ist die gute Nachricht für uns, dass es keinen Menschen gibt auf dieser Welt, den Gott nicht liebt. Und wenn du dich ungeliebt fühlst, darfst du wissen, Gott liebt dich. Und er machte weiter und er sprach darüber, über den zweiten Teil des Verses, dass er seinen Sohn gab. Gottes Liebe ging so weit, dass er seinen Sohn in diese Welt sandte, auf dass alle Menschen, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dieser gelähmte Mann hörte an diesem Abend zum ersten Mal etwas über die Liebe Gottes. Und das ging ihm zu Herzen. Genau das brauchte er. Er entschied sich, wiederzukommen. Und wiederzukommen. Er kam eine ganze Weile in die Versammlungen und hörte sich diese Botschaft an. Und dann kam er zu dem Punkt, dass er gesagt hat: Ich sage Ja dazu. Jetzt will ich auch an Jesus glauben. Ich will ihn nachfolgen, ich will ihm dienen. Und der Mann nahm Jesus in sein Herz auf. Sein Leben änderte sich total. Es kam Ordnung in sein Haus hinein. Seine Familie lebte auf, seine Frau lebte auf, seine Kinder lebten auf. Dort, wo die Schnapsflaschen auf dem Tisch standen vorher, dort lag jetzt die Bibel. Dort, wo vorher geflucht wurde, da wurden jetzt Lieder von Jesus gesungen. Ein ganz neues Leben für ihn und für die Familie. Und dann ging die Zeit weiter. Und der Mann, der Amsel, wurde krank und man wusste, es geht dem Ende entgegen. Der Pfarrer kam zu ihm, um ihn zu besuchen. Und er fragte Amsel, das war sein Name, so hieß er: Amsel, wie geht's? Und Amsel überlegte ein bisschen und sagte: Weißt du, seitdem ich Jesus kenne, ist für mich jeder Tag wie ein Tag vor Weihnachten. Was? Er staunte darüber. Das hat er doch so schön gesagt. Und er sagte, ich weiß, dass ich sterben werde und dass ich bald durch das Tor der Ewigkeit gehen werde und dass ich dann vor Gott stehen werde. Es gibt einen Gott, das weiß ich ganz genau. Und wenn ich dann vor Gott stehen werde, dann werde ich vor ihm niederfallen. Und dann werde ich ihm dafür danken, dass er mir den Rücken zertrümmert hat. Und der Pfarrer sagte: Amsel, was sagst du da? Er sagte: Ja, ich weiß, was ich sage. Ganz genau, ich werde Gott dafür danken, dass er mir den Rücken zertrümmert hat. Wenn das nämlich nicht passiert wäre, dann würde ich schnurstracks in die Hölle gehen. Und dann kam ein Satz von ihm, der auch sehr einprägsam ist. Und er sagte dann, es ist besser, gelähmt Jesus zu gehören und ein Kind Gottes zu sein, als mit zwei gesunden Beinen in die Hölle zu springen. Besser gelähmt zu sein und ein Kind Gottes zu sein, als mit gesunden Beinen in die Hölle zu springen. Das ist wohl wahr. Amsel hat es verstanden. Und Gott hat dieses große Leid in seinem Leben zugelassen, damit Amsel Jesus findet, damit Amsel gerettet wird, damit er in den Himmel kommt. Und wir können die Fragen nicht alle beantworten, die da sind. Warum gibt es so viel Leid? Gott weiß, was er tut. Gott weiß auch, was er zulässt. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass Gott einen guten Plan mit jedem einzelnen Menschen hat. So manch einer zweifelt an der Liebe Gottes, er sieht das Leid und dann kann es doch keinen liebenden Gott geben. Doch, den gibt es. Jetzt stell dir einmal vor, da sind Eltern, die haben ihre Kinder lieb. Die sorgen für ihre Kinder, sie kaufen ihnen gute Sachen und sie geben ihnen alles das, was sie brauchen. Und sie zeigen auf diese Weise den Kindern ihre Liebe. Aber diese Kinder machen auch gewisse Dinge falsch in ihrem Leben. Und dann gibt es Situationen, da müssen die Eltern durchgreifen. Da müssen sie hart durchgreifen und erzieherische Maßnahmen anwenden, damit die Kinder etwas lernen. So geht das nicht. So kann man nicht durchs Leben gehen. Und wenn die Eltern alles zulassen und nie etwas sagen, dann bringen sie damit zum Ausdruck, dass ihnen das Wohl der Kinder egal ist. Zu einer liebevollen Erziehung gehört auch Strenge. Beide Seiten gehören zusammen, die Liebe und auch die Strenge. Und Gott ist sowohl Liebe, aber Gott ist auch streng. Und Gott kann auch zornig werden. Und Gott kann uns auch züchtigen. Beide Seiten gehören zusammen. Das ist kein Widerspruch. Und wir müssen die beiden Seiten sehen und zusammenbringen. Wir sehen die Liebe Gottes an vielen Dingen. Ein Zeichen der Liebe Gottes, das ist die Schöpfung. Die Welt, die Gott so schön gemacht hat. Gerade in dieser Jahreszeit, wenn wir durch die Gegend fahren und wir sehen die vielen prächtigen Farben und die Blumen, die blühen und alles leuchtet und das alles grün und wunderbar. Das zeigt uns alles etwas von der Liebe Gottes. Gott hat das so schön gemacht für uns. Ich kann mich erinnern, als ich klein war, ein Kind war, da bastelte mein Vater für mich etwas. Es war die Zeit vor Weihnachten. Ich durfte nicht gucken, was es wird. Und ich wusste nur, er ist da am Werkeln und am Bauen. Und ja, bald kommt Weihnachten, dann werde ich es wissen. Und dann kam Weihnachten. Mein Vater hatte für mich einen Tisch gebaut. Und zwar wollte mein Vater mir auch gleichzeitig einen Laubsägekasten schenken. Er wollte, dass der Junge jetzt mal lernt, mit der Säge umzugehen, mit dem Hammer umzugehen und Löcher zu bohren. Und damit er das nicht am Küchentisch macht oder am Wohnzimmertisch, kriegt er so etwas wie eine Werkbank. Warum hat er das getan? Es hatte natürlich einen ganz praktischen Grund, damit er einen Platz hat, wo er basteln kann, wo er bauen kann und üben kann. Aber ich habe es empfunden als ein Zeichen der Liebe. Mein Vater hat es gemacht aus Wertschätzung, hat nicht einfach irgendwo was Fertiges gekauft, sondern hat etwas gebaut, das auch die richtige Größe hat, das für mich passt. Und so hat Gott alles wunderbar gemacht und schön gemacht für uns, weil er uns lieb hat. Wir können weitergehen. Wenn wir in der Bibel weiterblättern, dann finden wir viele Begebenheiten. Und manche Begebenheiten, die sind wirklich herzbewegend. Und manche Menschen sind auch schon damals durch großes Leid gegangen. Ich möchte da an Josef erinnern. Er hatte 11 Brüder, eine große Familie, aber seine Brüder waren neidisch auf ihn. Dem Josef ging es nicht gut. Und seine Brüder wollten ihn loswerden. Und sie hatten eine Idee: Wir verkaufen den Josef nach Ägypten, dann ist er weg. Und damals kam dann so eine Karawane vorbei, er wurde als Sklave verkauft, kam nach Ägypten. Die Brüder hatten ihre Ruhe. Und Josef war in Ägypten. Er machte so manches durch Höhen und Tiefen. Aber Gott hat eine ganz wunderbare Geschichte mit ihm geschrieben. Er hat es so geführt, dass Josef der zweitmächtigste Mann in Ägypten wurde. Und als dann die Zeit kam, dass sie gute Ernten einbrachten, sorgte Josef dafür, dass große Lager errichtet wurden, dass alles gesammelt wurde. Die Ernten wurden eingebracht. Und als dann die Zeit der Armut kam, der Hungersnot, da ging es dem Volk gut. Josef konnte Getreide verkaufen. Er hatte dafür gesorgt. Und auch seine Brüder haben davon erfahren. Sein Vater hat davon erfahren, weit weg in Kanaan. Sein Vater sagte zu ihm, er sagte zu seinen anderen Söhnen, jetzt macht euch auf den Weg, geht nach Ägypten und kauft dort Getreide. Sie machten sich auf den Weg und sie kamen zu Josef. Sie erkannten ihn aber nicht. Er hat mit ihnen durch einen Dolmetscher gesprochen. Josef hat sie sofort erkannt und er wollte sie auf die Probe stellen. Was sind das für Leute? Sind die immer noch so wie damals? Haben sie ihre Einstellung geändert? Oder sind das aufrichtige Leute? Eine spannende Geschichte folgt dann, wie Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gibt. Schließlich, ich mache es kurz, er gibt sich seinen Brüdern zu erkennen. Er sorgt dafür, dass die Familie überlebt. Er gibt ihnen Getreide, er gibt ihnen Essen, Trinken, Wagen. Und sagt, kommt nach Ägypten, ich sorge für euch, damit ihr nicht verhungert. Und so kamen sie nach Ägypten, sie überlebten. Dann vergingen wieder Jahre und die Brüder hatten Sorge. Wird sich vielleicht doch Josef noch eines Tages an uns rächen? Und sie sagten sich, oh, wir müssen mal mit Josef reden, mal ganz offen. Und dann suchten sie das Gespräch mit Josef. Und dann sagte Josef ihnen einen Satz. Um den geht es mir. Darum erzähle ich das überhaupt. Josef sagte dann zu ihnen, ihr gedachtet mir Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Da waren böse Dinge, die da im Spiel waren, aber Gott hat alles zum Guten gewendet. Und wir sehen als Menschen oft nicht, was in der unsichtbaren Welt passiert. Wir kennen Gottes Gedanken nicht, wir sind so kurzsichtig und klagen nur über das Leid, obwohl wir gar nicht wissen, worin Gottes Plan überhaupt besteht. Es gibt drei Arten von Leid, über die ich gern sprechen möchte und die ich erwähnen möchte. Zunächst einmal gibt es da das selbstverschuldete Leid. Schon Kindern bringen wir bei, dass man an eine heiße Herdplatte nicht anfasst. Und wenn man über die Straße gehen will, erst nach links sehen, dann nach rechts sehen, dann wieder nach links sehen, wenn nichts kommt, dann rübergehen. An vielen Dingen sind wir selber schuld. Und dann, wenn da jemand ist, der einen anderen betrügt, belügt, bestiehlt, misshandelt, bei all diesen Dingen sind die Menschen selber schuld. Sie haben die Entscheidung getroffen. Da kann man nicht Gott einen Vorwurf machen. Menschen haben sich dazu entschieden.
Immer dann, wenn ein Terroranschlag irgendwo stattfindet, dann fragen wir sofort danach, wer war das? Und die Polizei fahndet danach. Man versucht herauszufinden, wer sind die Schuldigen, die das jetzt verursacht haben. Und wenn man die gefunden hat, dann geht die Frage aber gleich weiter. Wer sind die Hintermänner, die dahinter stecken, die denjenigen angestiftet haben? Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Gedanke für uns festzuhalten. Menschen verüben grausame Dinge. Und wer steckt dahinter? Wer stachelt uns an? Ich sage jetzt einmal mal uns, weil ich glaube, dass das so wahr ist, was in der Bibel steht. Dass im Grunde genommen wir alle Sünder sind. Alle sind verdorben, der eine mehr, der andere weniger in seinem Herzen. Wer ist da, steckt dahinter, der uns immer anstachelt, das Böse zu tun? Es gibt jemanden, den die Bibel den Satan nennt. Satan, das bedeutet Widersacher. Er ist der Widersacher Gottes und er stachelt die Menschen an, das Böse zu tun. Das ist der Teufel und der auch genannt wird der Verführer. Und der Teufel wird genannt ein Mörder, ein Menschenmörder von Anfang an. Aber selbst dann, wenn die Menschen sich haben anstacheln lassen von dem Satan zu einer bösen Tat, am Ende sind sie selber schuld. Sie sind selbst verantwortlich für das, was sie getan haben und müssen das auch vor Gott verantworten. Das ist das selbstverschuldete Leid. Die zweite Art von Leid, das ist das persönliche Leid. Da denke ich an Krankheiten, Unfälle, Schicksalsschläge und so weiter. Hier können wir nicht sagen, da sind irgendwelche Leute schuld daran, die das jetzt angestiftet haben, dass eine Krankheit gekommen. Wir wissen nicht, warum das so ist, warum Gott das so zugelassen hat. In den meisten Fällen wissen wir das nicht. Und da denken wir zum Beispiel an einen Mann wie Hiob, von dem die Bibel berichtet. Und da gibt Gott uns einen Einblick in die unsichtbare Welt. Und wir sehen, dass es Gottes Plan war, dass der Hiob getestet wird, ob er wirklich fest im Glauben steht. Hier haben wir einen Blick hinter die Kulissen, warum das Leid stattfinden musste. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war von einem Ort zum anderen, trafen sie an einer Stelle einen Blindgeborenen. Er konnte nichts sehen. Und die Frage der Jünger war sofort von Anfang an, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern? Sie sind davon ausgegangen, einer von denen muss ein Sünder sein, damit ihm, weil ihm dieses passiert ist. Aber Jesus sagt, weder noch, weder er noch seine Eltern, sondern dieser ist blind geboren, damit an ihm die Herrlichkeit Gottes offenbart werden soll. Jesus wollte ihn heilen von seiner Blindheit, das hat er auch getan. Und so wurde Gottes Macht an diesem Menschen deutlich. Aber selbst wenn wir in einer Situation drin sind, wo wir nicht wissen, was das für einen Hintergrund hat, dann dürfen wir festhalten an dem Bibelwort, das im Römerbrief steht, Kapitel 8, Vers 28. Dort heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das bedeutet, dass all das, was an uns herankommt, am Ende zu unserem Besten dienen muss. Und das ist ein gutes Wissen. Gott ist so gut und Gott ist so groß, dass er einen guten Plan hat für unser Leben und dass wir wissen dürfen, dass selbst das Leid uns zum Besten dienen muss. Und die dritte Art von Leid, die ich erwähnen möchte, ist das allgemeine Leid. Ich habe schon erwähnt, da gibt es Sturmfluten, da gibt es Dürrezeiten, da gibt es Waldbrände, Naturkatastrophe und viele andere Dinge. Da ist auch niemand, den wir da anklagen können, wer ist schuld daran, wer steckt dahinter und wir fragen uns, warum das alles?
Und zu diesem Punkt möchte ich eine Bibelstelle vorlesen, die uns wahrscheinlich ein bisschen ins Erstaunen versetzen wird.
Diese Bibelstelle steht im Alten Testament, die hat der Prophet Amos gesagt, und dort in Kapitel 3, Vers 6. Dort steht, ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut?
Hier lernen wir Gott kennen als jemanden, der Unglück schickt, der Unglück verursacht. Und ich denke, das passt für viele Menschen nicht so richtig in ihr Bild von Gott hinein. Wir sprechen oft von einem lieben Gott und stellen uns so einen ganz niedlichen Gott vor, der den Menschen nichts antun darf, nicht strafen darf, nicht züchtigen darf und kein Schweres schicken darf. Aber Gott ist jemand, der sogar Unglück nicht nur zulässt, sondern sogar verordnet und schickt. Und dafür gibt es Beispiele in der Bibel. Denken wir einmal an die Sintflut. Eine große Flut, die über die Erde kam. Nur 9 Menschen überlebten, die in der Arche waren. Und Millionen von Menschen, die auf dem Erdboden lebten, ertranken in diesen Fluten. Und diese Flut hat Gott angekündigt, hat Gott verordnet. Denken wir an Sodom und Gomorra, 2 Städte. Gott ließ Feuer und Schwefel vom Himmel auf diese Städte fallen, um diese Städte zu vernichten. Aber bedenken wir auch, Gott ist jemand, der oft das Unheil, das er schickt, auch ankündigt. So hat er es getan, damals bei der Sintflut. Es gab einen Mann, der hieß Noah. Und er wird auch bezeichnet als der Prediger der Gerechtigkeit. Und während er die Arche baute, hat er gepredigt und hat den Leuten von Gott erzählt, hat die Leute aufgefordert, umzukehren, Buße zu tun, sich zu bekehren. Und die Leute haben gelästert über ihn. Was, Gott schickt eine Flut, eine Sturmflut? Das passiert niemals. Haben wir noch nie gesehen, noch nie erlebt, doch nicht hier an diesem Ort. Sie haben nicht auf Gott gehört, sie haben nicht auf Noah gehört. Und die Flut kam und vernichtete sie. Also Gott ist jemand, der sogar das Unglück schicken kann. Und jetzt gehen wir noch eine Stufe weiter. Nicht nur eine Flut wie die Sintflut schickt Gott, sondern wir lesen in der Bibel, dass Gott auch einst ein ewiges Verdammungsurteil aussprechen kann über die gottlosen Menschen. Eines Tages werden wir alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Und so heißt es in der Bibel, dann werden Bücher aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan und die Menschen wurden gerichtet nach ihren Werken, nach dem, was in diesen Büchern geschrieben steht. All die Taten unseres Lebens sind dort aufgelistet, wie ein Film läuft das dann vor unseren Augen ab. All die Sünden unserer Jugend, die sich in unserem Leben zugetragen haben, im Laufe des Lebens, Gott weiß alle Dinge und er wird sie vor Gericht stellen. Und dann, der Mensch, der keine Vergebung hat, der fällt durch bei diesem Gericht. Und auf ihn wartet das Urteil. Ewige Verdammnis. Stellen wir uns das einmal vor. Solch ein hartes Urteil spricht Gott. Aber wir müssen auch daran denken, auch dieses Urteil kommt nicht von ungefähr. Und Gott hat uns im Voraus informiert. Gott hat uns das wissen lassen, dass solch eine Strafe eines Tages kommen wird. Und darum fordert er uns auf, immer wieder Buße zu tun und an das Evangelium zu glauben. Im Markus-Evangelium Kapitel 16 steht, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden.
Also in diesem Vers wird das schon angekündigt. Jetzt wollen wir der Frage etwas nachgehen, was ist die Ursache von all dem Leid? Es gab eine Zeit in dieser Welt, da gab es kein Leid. Da ging es allen gut. Die Menschen lebten in Harmonie mit Gott, in Harmonie untereinander. Die ersten Menschen hatten die beste Beziehung zueinander, die man überhaupt haben kann. Es gab Frieden, es gab keine Überschwemmungen, es gab keine Erdbeben, keine Naturkatastrophen, keine Waldbrände. Es gab kein Ungeziefer, das die Ernte zerstört hat. Eine Zeit, wo es kein Leid gab in der Welt. Aber heute gibt es Leid in der Welt. Und wir fragen uns natürlich, woher kommt das alles? Was war der Punkt, der Wendepunkt? Wie ist das Leid in diese Welt hineingekommen? Und wenn wir in die Zukunft denken, sehen, dann wissen wir, auch in der Zukunft wird es einen Ort geben, wo es kein Leid gibt. Das ist Gottes Absicht für uns. Das ist sein Plan für uns, dass wir an diesen Ort kommen, wo es kein Leid gibt. Das Paradies, das einst verloren gegangen ist, das wird Gott wiederherstellen. Und Gott wird es noch schöner machen, als es damals am Anfang überhaupt war. Der eigentliche Wendepunkt, das war der Sündenfall. Die Menschen lebten in dem Garten Eden, in dem Paradies. Und dann kam der Satan. Er kam in Gestalt einer Schlange in den Garten hinein. Und er versuchte, Adam und Eva unbedingt auf seine Seite zu ziehen. Aber wie kann er das anstellen, damit die Menschen auch auf seine List hineinfallen? Und dann schlich er sich an Eva heran und flüsterte ihr ein: Sollte Gott gesagt haben, ihr dürft von keinem Baum in diesem Garten essen? Und schon verdrehte er das Wort Gottes ein bisschen und er stellte das, was Gott gesagt hat, in Frage. Die Frau reagierte darauf und sagte: Wir dürfen von allen Bäumen im Garten essen, aber von dem Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst nicht davon. Wenn ihr davon esst, so werdet ihr des Todes sterben. Und die Schlange machte weiter: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Eure Augen werden aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Was für ein verlockendes Angebot. Und Eva überlegte nicht lange. Sie nahm von der Frucht und sie aß. Und sie gab auch ihrem Mann davon. Und auch er aß davon. Wir mögen denken, nun, das ist doch eine Kleinigkeit. Hat jemand von einer Frucht gegessen, die verboten war? Warum soll das so schlimm sein? Nicht die Frucht war das Problem. Was in den Herzen der Menschen passierte, war das Problem. Sie hörten nicht mehr auf Gott. Sie wollten das nicht tun, was Gott sagt. Und sie rebellierten gegen Gott. Und sie ordneten sich ihm nicht mehr unter. Und da zerbrach die Beziehung des Menschen zu Gott. Ich habe mir das mal so vorgestellt. Ich habe hier ein Blatt Papier mitgebracht und da stehen zwei Buchstaben drauf. Der eine Buchstabe ist ein G und der andere Buchstabe ein M. G steht für Gott und M für den Menschen. Zwischen Gott und den Menschen war eine enge Beziehung. Gott kam in den Garten und sprach mit ihnen. Sie hatten eine wunderbare Gemeinschaft mit Gott. Aber als das passierte, dass der Mensch gegen Gott rebellierte, da passierte Folgendes. Ich stelle das jetzt mal so dar mit diesem Papier. Das Papier ist zerrissen in zwei Teile. Die Beziehung ist kaputt zwischen Gott und zwischen den Menschen. Und heute leben wir mit diesem Problem. Und dies ist unser Problem. Darum gibt es Leid und Tod in der Welt. Und Gott hat gesagt, ihr werdet des Todes sterben. Der körperliche Tod ist in die Welt gekommen. Die Beziehung des Menschen zu Gott ist zerbrochen. Tod und Leid sind jetzt unsere ständigen Begleiter. Adam und Eva hatten von diesem Tag an ein schlechtes Gewissen. Ihr Gewissen quälte sie. Normalerweise war es so, wenn Gott in den Garten kam, um mit ihnen zu sprechen, dann freuten sie sich darauf, jetzt wieder mit Gott Gemeinschaft zu haben. Aber plötzlich war das anders. Sie hörten die Stimme Gottes und sie bekamen Angst. Ihr Gewissen pochte und schlug. Sie wussten, da stimmt etwas nicht in der Beziehung zu Gott. Und sie versteckten sich. Gott wusste natürlich, was passiert war, denn Gott weiß alle Dinge. Und Gott rief sie mit Namen. Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Und auch in diesem Moment sehen wir wieder die Liebe Gottes. Gott kommt jetzt nicht als ein strafender Gott in den Garten, sondern Gott sucht den Menschen. Er geht ihm nach und ruft ihn und sagt, Adam, wo bist du? Und ich denke, an dieser Stelle können wir unseren eigenen Namen einsetzen. Gott ruft auch uns. Er fragt, wo bist du? Gott sehnt sich danach, dass Adam umkehrt, dass er Buße tut, dass er wieder zu ihm zurückkommt. Aber Adam läuft weg. Und genauso ist es auch bei uns. Die einen Menschen laufen weg von Gott. Aber Gott will nicht, dass wir vor ihm weglaufen, dass wir zurückkommen zu ihm. Gott will, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Die schlimmste Folge der Sünde ist dann der geistliche Tod. Dass der Mensch auch von Gott getrennt ist und das bis in alle Ewigkeit hinein. Die Sünde, die geschehen ist, die muss überwunden werden. Und das möchte ich jetzt einmal darstellen durch das Kreuz. Darum hat Gott Jesus in diese Welt hineingesandt, damit das Problem der Sünde gelöst werden kann. Auf der einen Seite ist der Mensch und auf der anderen Seite ist Gott. Als Menschen versuchen wir, die Beziehung zu Gott irgendwie zu flicken und wieder zurechtzubringen und heile zu machen. Und es gelingt uns nicht. Menschen strengen sich an durch gute Werke. Wir können versuchen, diese beiden Seiten zu flicken mit Tesafilm, aber so richtig heile ist das nicht. Die Beziehung des Menschen zu Gott wird nur dann wirklich gekittet, wenn der Mensch zu Jesus kommt. Denn Jesus hat das größte Problem des Menschen überhaupt gelöst. Jesus ist am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünden gestorben. Und schon damals im Paradies, an diesem Ort, wo das große Unglück passiert ist, hat Gott angekündigt, dass er einen Retter in diese Welt senden wird. Ich möchte diesen Vers einmal lesen, ein bisschen schwer zu verstehen, aber wir schauen ihn uns gemeinsam an. Gott hat schon im Alten Testament angekündigt, dass er einen Retter, dass er Jesus senden wird. Und da lesen wir, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, das sagt er, hier zu der Schlange, zu dem Teufel und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also die Schlange, haben wir schon gesehen, steht hier für den Teufel. Der Teufel kam in der Gestalt der Schlange in den Garten Eden hinein. Und jetzt sagt Gott, es wird jemand kommen, der wird dieser Schlange den Kopf zertreten. Was passiert, wenn der Kopf der Schlange zertreten ist? Die ist besiegt. Die ist K.O., die Schlange. Und derjenige, der der Schlange den Kopf zertreten wird, das ist Jesus. Damals wussten sie schon, dass es ein Nachkomme sein wird der Frau. Er wird aus der Menschheit kommen. Und dieser Nachkomme, das ist Jesus. Und dann heißt es, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Jesus wird leiden. Und Jesus hat gelitten am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünden. Und das wird damit zum Ausdruck gebracht. Also Gott hat einen Plan gemacht zur Rettung für uns, schon von langer Hand her. Es war nicht zufällig, dass Jesus auf die Erde kam. Es war nicht zufällig, dass er am Kreuz starb, sondern das war Gottes liebevoller Plan. So manch einer fragt sich, warum musste Jesus sterben? Geht es nicht auch anders? Und da möchte ich auf eine Begebenheit hinweisen, die von Josh McDowell aufgeschrieben wurde. Und zwar erzählte er die Geschichte, die sich in Kalifornien zugetragen hat. Da gab es einen Richter, der war ein guter Richter, ein gerechter Richter. Dafür war er bekannt. Und eines Tages hatte er einen ganz besonderen Fall. Es war ein Verkehrsdelikt. Eine Frau stand vor Gericht und wurde angeklagt wegen eines Verkehrsdeliktes. Sie wurde gefragt, erklären Sie sich schuldig oder unschuldig? Und die Frau sagte, schuldig. Und sie wusste ja auch, dass sie schuldig war. Die Fakten waren eindeutig. Das Gericht zog sich zurück zur Entscheidung und das Urteil, das wurde angekündigt. Der Richter kündigte das Urteil an und es gab die Möglichkeit, entweder so und so viele Tage Haft oder eine gewisse Geldstrafe, die zu zahlen sei. Es wurde angekündigt, verkündigt und dann geschah das Überraschende. Der Richter stand auf, nahm seine Robe, legte sie ab, verließ seinen Platz und dann ging er hin, nahm seine Brieftasche und er bezahlte die ganze Summe. Die Leute waren überrascht, was passiert da jetzt in diesem Saal? Erst verkündigt er ein Urteil und dann bezahlt er selbst die Strafe? Nun, die Lösung war die. Der Richter war der Vater der Verurteilten. Die Frau war seine Tochter und er liebte seine Tochter. Und er wollte ihr helfen und er übernahm die ganze Strafe, die die Tochter verdient hat. Er bezahlte die Strafe, die sie eigentlich hätte bezahlen müssen. Und das ist ein Bild für das, was Gott getan hat für uns. Wir haben Strafe verdient vor Gott durch unsere Sünden, durch unsere Schuld. Aber Gott drückt uns nicht nur die Strafe auf, sondern Gott bezahlt sogar selbst unsere Strafe. Und darin sehen wir die Liebe Gottes und auch die Gerechtigkeit Gottes. Jesus übernahm die Strafe, die wir eigentlich hätten zahlen sollen. Jesus hat großes Leid für uns getragen. Und ich meine, als Jesus am Kreuz auf Golgatha starb, hat er das größte Leid ertragen, das es überhaupt gibt. Wir klagen über Leid, über das wir hindurchgehen. Aber welches Leid hat Gott ertragen? Wir klagen Gott an, aber Gott hat alles getan für uns, um uns aus unserem Leid herauszuholen. Jemand fragte einmal, kann Gott mitfühlen mit uns? Weiß Gott, wie das ist, wenn man krank ist? Weiß Gott, wie das ist, wenn man einsam ist, wenn man Angst hat? Kann Gott uns verstehen? Weiß Gott, wie das ist, wenn man Hunger hat, wenn man Schmerzen hat? Ein Evangelist wurde einmal gefragt, meinen Sie, Gott hätte jemals Atemnot gehabt? Und er fragte dann zurück, wie meinen Sie das? Warum stellen Sie gerade diese Frage? Und die Frau sagte, ich leide an Atemnot. Ich habe schon seit Monaten nicht mehr normal in einem Bett geschlafen. Ich verbringe die Nächte in einem Lehnstuhl. Wenn ich mich hinlege, um zu schlafen, bekomme ich das Gefühl, als würde ich ersticken. Hat Gott jemals Atemnot gehabt? Und die Antwort ist ja. Als Jesus am Kreuz auf Golgatha starb, starb er einen Erstickungstod. Die Hände waren angenagelt, die Füße waren angenagelt. Und der Körper wurde nach unten gezogen, sodass man kaum noch Luft bekam. Mit den Füßen konnte er sich etwas abstützen. Und wenn dann der Verurteilte, der Gekreuzigte, keine Kraft mehr hatte, um sich mit seinen Füßen abzustützen, dann sackte er zusammen. Und dann erstickte er. Jesus weiß, wie das ist, wenn man Atemnot hat. Jesus hat das größte Leid durchgemacht, das es überhaupt gibt. Aber es gibt noch ein größeres Leid als die Atemnot überhaupt. Als Jesus dort am Kreuz auf Golgatha starb, dann nahm er unsere Schuld auf sich und unsere Sünde. Er nahm nicht die Schuld auf sich nur von 2, 3 Menschen auf der Welt, die ihm vielleicht nahe standen und die er gern mochte. Er nahm auch nicht die Schuld der Welt auf sich von seinem Volk Israel. Er nahm die Schuld auf sich von jedem einzelnen Menschen auf dieser Erde, von jedem Terroristen, der über diese Erde geht, von jedem Diktator, der viele Menschen auf seinem Gewissen hat und von jedem Einzelnen, der vielleicht nur kleine Dinge auf sich geladen hat. Jesus starb für unsere Sünden am Kreuz auf Golgatha. Er, der in einer engen Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel lebte, war plötzlich von ihm getrennt, weil die ganze Schuld der Welt auf ihn lastete. Was bedeutet es, von Gott getrennt zu sein? Das hat Jesus erlebt, als er am Kreuz auf Golgatha starb. Und dann schrie er aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ein wenig später schrie er noch einmal und er starb. Das waren die schlimmsten Momente in seinem Leben, als die Schuld der Welt auf ihn lastete. Wer von uns hat so etwas durchgemacht, mitgemacht? Jesus tat das für uns, damit wir gerettet werden können, damit wir ewiges Leben haben können. Jesus hat den Preis bezahlt und jetzt sind wir dran. Jesus möchte, dass wir kommen und dass wir Ja sagen zu ihm, dass wir dieses Angebot auch annehmen. Stell dir vor, da ist jemand schwer krank. Der Arzt verschreibt ihm eine gute Medizin, die ihm ganz bestimmt helfen wird. Er nimmt das Rezept, geht nach Hause, freut sich darüber, dass es so etwas überhaupt gibt, eine Medizin für diese Krankheit. Er legt das Rezept in die Schublade und ist damit zufrieden. Ich habe ein gutes Rezept, aber was er nicht hat, er hat das Medikament nicht eingenommen. Und genauso geht es vielen Menschen unter uns. So viele Menschen wissen etwas von Jesus. Und sie wissen davon, dass Jesus am Kreuz auf Golgatha für ihre Sünden gestorben ist, dass er für sie bezahlt hat. Aber sie haben ihn nie angenommen. Sie haben Jesus nie eingeladen, in ihr Leben zu kommen. Sie haben Jesus nie darum gebeten, ihm die Schuld des Lebens zu vergeben. Und haben nie gesagt: Herr Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Du sollst jetzt mein Leben bestimmen. Das Angebot Jesu gilt nicht nur für den, der ein Schwerverbrecher ist, sondern für jeden. Vielleicht bist du behütet aufgewachsen, durchs Leben gegangen. Gib nicht so viele Dinge, die du dir angesammelt hast, aber Schuld ist da, die dich von Gott trennt. Das habe ich selbst erfahren als ein Kind. Da gab es nicht viele Dinge, aber ich wusste trotzdem am Abend, in meinem Leben stimmt etwas nicht. So wie ich bin, kann ich vor Gott nicht bestehen. Und dann habe ich als Kind so eine Schrift gefunden, da stand drauf vom Titel her: Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und ich habe gedacht, das will ich wissen. Das interessiert mich, ist genau meine Frage. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich habe die Schrift mitgenommen, gelesen. Man muss seine Sünden Jesus bringen, ihn Jesus aufnehmen. Das will ich tun. Ich habe gebetet in meinem Herzen dafür, dass Jesus in mein Herz hineinkommt, dass er mir vergibt, dass er mein Leben übernimmt. Und ich muss sagen, manchmal kam Zweifel. Hat Jesus das wirklich getan für mich? Bin ich jetzt wirklich gerettet? Bin ich bekehrt? Bin ich jetzt wirklich auf dem Weg zum Himmel? Und dann habe ich meine Zweifel mit mir herumgetragen und es vergingen noch so einige Jahre und ich habe irgendwann einmal gedacht, so kann das doch nicht weitergehen. Man muss doch irgendwie einmal zu dem Punkt kommen, dass man Gewissheit hat. Ich habe das ewige Leben. Ich habe Vergebung meiner Sünden bekommen. Ich gehöre jetzt zu Jesus. Alles ist in Ordnung. Und dann habe ich den Mut gefasst. Dann bin ich zum Prediger gegangen, in der Gemeinde, wo ich war. Der kannte mich schon von klein auf, seit vielen Jahren. Er hat mir einiges erklärt aus der Bibel. Wir haben zusammen gebetet und ganz tiefer Friede ist in mein Herz gekommen. Das war der Wendepunkt in meinem Leben. Und ich weiß jetzt nicht, wo du stehst. Vielleicht hast du einmal einen Anfang mit Jesus gemacht. Vielleicht haben sich Dinge eingeschlichen in dein Leben und du sagst, die sind nicht in Ordnung und der Friede ist irgendwie nicht da. Vielleicht bist du auch jemand, für den das alles neu ist. Du hast noch nie in deinem Leben eine Entscheidung für Jesus getroffen. Dann triff sie heute. Egal an welchem Punkt du bist. Ob es das erste Mal für dich ist, die Entscheidung für Jesus zu treffen. Oder ob du schon unterwegs bist mit Jesus. Aber da stimmt etwas nicht in deinem Leben. Komm zu Jesus. Geh nicht nach Hause mit deinen Lasten. Lad alles ab, damit Friede in dein Herz hineinkommt und du wissen darfst, ich bin gerettet und ich bin ein Kind Gottes. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Amen. Ich möchte jetzt noch mit uns beten. Wir stehen dazu auf. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünden gestorben bist. Wir danken dir für das, was du getan hast für uns. Herr Jesus, du hast die Last getragen für uns, damit wir gerettet werden können und ewiges Leben haben dürfen. Herr Jesus, und jetzt sind wir hier vor dir in deiner Gegenwart. Herr, und du siehst jeden Einzelnen, du weißt jeden Einzelnen, wo er steht. Und ich möchte beten darum, dass du auch jedem hilfst, wirklich ganz klare Sache mit dir zu machen, wenn da Dinge zu bereinigen sind, dass das geschieht. Und wenn jemand da ist, der noch nie eine Entscheidung für dich getroffen hat, dass er es heute tut. Herr Jesus, schenke du den Mut zu einer ganz klaren Entscheidung für dich. Amen. Amen. Wir laden ein, das habe ich schon am Anfang angekündigt, zu einer zweiten Versammlung. Während ich das jetzt kurz ansage, können auch die, die Musik machen, schon gern nach vorne kommen. Wir werden nachher eine kleine Pause haben, vielleicht 3 Minuten oder 5 Minuten. Und dann machen wir hier weiter mit einer zweiten Versammlung. Und wenn Fragen da sind, einiges nicht klar ist, bleib zurück. Besonders dann, wenn du eine Entscheidung für Jesus treffen willst. Wir können auch gern persönliche Gespräche führen, 1:1. Hier sind Menschen da, die Erfahrung haben in der Seelsorge, die gern bereit sind zu Gesprächen. Oder du möchtest dir das einfach mal anhören, den Vortrag darüber, wie treffe ich eine Entscheidung für Jesus.